Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von System Matters. Heute bei mir ist der Daniel.
Hallo.
Der Patrick.
Hi.
So, und wie ihr gemerkt habt, ich bin der Matthias und ich bin auch mal wieder dabei.
Und, ach, Matthias ich glaub, der, hieß du. Matthias war das, ja, stimmt.
Ja. Ja, herzlich willkommen, also schön, dass du da bist.
Ja, ihr kriegt das ja. Ich muss sagen, die letzten Wochen hatte ich, das ging alles drunter und drüber und das Problem ist, ich schäme mich, aber ich konnte noch nicht mal jetzt die alten Folgen nachholen und auch nicht von der Konkurrenz und die nächsten 2-3 Tage werde ich mich mal darum kümmern, wenigstens da etwas nachzuholen. Ja, gleichzeitig habt ihr es bestimmt schon gehört jetzt bei dem Hallo. Patrick hat ein neues Mikro, Daniel leider auch.
Nein, es ist immer noch dasselbe Mikro, aber leider ist mein PC kaputt gegangen. Da ist das Mainboard geschrottet und ja, ich war eben am Wochenende war ich auf der CthulhuCon, hatte den PC Freitagmorgen noch an, kam dann Sonntagabend zurück und drückte dann auf die An-Taste und nichts passierte. Ja, und seitdem kämpfe ich mit dem Computer und ich vermute, es ist das Mainboard. Also Netzteil habe ich ausgebaut.
Also er bekommt erst gar keinen Strom, deswegen.
Genau, richtig. Ja, ja, ist natürlich super.
Dann ist zumindest die Problemlösung nicht so schwierig, ne?
Ja, wenn du richtig, es ist nur teurer. Das ist dann das Üble, ja. Okay, aber wir werden sehen. Wir kriegen das bestimmt wieder hin. Aber ja, bevor wir uns
gleichzeitig,
da
ich hoffe ja, man hört es, dass Patrick auch ein neues Mikro hat.
Ja, es ist alt, aber ich versuche es jetzt mal auf diesem Weg.
Wie, ach so.
Also es ist ein älteres Mikrofon, es ist so ein Standmikrofon, das steht jetzt vor mir auf dem Tisch und naja, wenn das Headset so nicht will, dann probiere ich es so mal aus.
Okay, also neues Spiel, neues Glück. Genauso bei mir, auch wenn es das selbe alte Headset ist. Ich hoffe, dass das funktioniert hier heute alle, irgendwie alle mit anderen Startvoraussetzungen. Denn ich habe ebenfalls mein altes Motherboard ist, man kann sagen, auch kaputt gegangen und ich versuche deswegen direkt auf meinem PC aufzunehmen und ja, das ist auch so elegant habe ich das auch noch nie vorher hinbekommen. Da muss ich einmal einen Umweg über meinen Laptop machen. Aber genug der unserer eigenen technischen Firlefanzen.
Ich hatte sogar auf der Con noch ein paar Tipps bekommen für die Aufnahme. Also, das kann ich vielleicht jetzt schon sagen, wenn wir gerade bei diesem technischen Kram sind.
Ja, wie clever, dass er jetzt halt nicht uns vorher mitstecken können.
Ja, tut mir leid, jetzt ist es zu spät. Also, zumindest der Andreas hat mir so ein paar Tipps gegeben. Unter anderem die Idee für so einen Popschutz, wo man mit Hilfe eines Oropax, den man so aufschneidet und dann so seitlich um das Mikro macht, irgendwie den gewünschten Erfolg hat. Ich habe heute gesucht, ich habe leider keinen Oropax zu Hause gehabt, also nochmal ohne
Popschutz. Dein bekanntes P-Problem.
Genau, das bekannte P-Problem mit Patrick und so und anderen Worten mit P. Aber okay, wir werden ein wenig dran arbeiten. Und
vor allen Dingen ist das dann bei deiner jetzigen Qualität egal.
Sehr schön, das freut mich doch.
Ich fällt mir auf, dass es problematisch wäre, wenn wir über Plüschbau und Plunder reden würden. Das wäre sehr
witzig. Werde ich dann nicht sagen. Und toll, dass ich auch in dieser Folge so viel erzähle mit der schlechten Qualität. Also,
das ist das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, ja.
Fahren wir dann gleich fort mit Matthias. Bericht über die Woche.
Ja, ich kann, das Problem ist, auch wenn ich jetzt pausiert habe ich noch nicht mal irgendwas Großartiges Neues zu Rollenspiel zu erzählen. Deswegen mache ich es kurz und erwähne wenigstens die aktuellsten Ereignisse, denn ich muss sagen, wenn mein Rechner, ja, ihr könnt jetzt vielleicht das Aufnahmedatum herausdatieren, gestern Nacht kaputt gegangen wäre, ich glaube, dann wäre ich direkt aus dem Fenster gesprungen, denn dann konnte ich endlich StarCraft 2 installieren, das bereits seit letztem Wochenende hier auf meinem Tisch lag. Und ich hatte eine Menge Spaß, muss ich sagen. Das war die 2 Tage habe ich mir jetzt mal frei dafür genommen. Vorlesungsfreie Zeit. Und ja, ich meine, ich habe ja auch die Beta vorher gespielt. Multiplayer kenne ich also schon zu Genüge. Da freue ich mich dann drauf, sobald ich die Kampagne beendet habe. Und bin da mal sehr gespannt. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt in euer Hobby reintrifft. Ich hoffe mal ansatzweise schon. Ich kann es empfehlen. Und ich weiß ja, dass ich habe auch viele im Uni-Bekanntenkreis, die ähnlich denken, wie ich bei 1 gedacht habe. Ja, Story, Kampagne nicht schlecht, aber Multiplayer, nee, da von den Profis auseinandergenommen zu werden, das ist nicht mal ein Spaß. Ich habe Beta gespielt Und ich muss sagen, dieses neue Liga-System funktioniert einwandfrei. Also, wenn du ganz schlecht bist, dann spielst du auch nur mit ganz schlechten. Also, das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Auch ich mit, ne, als Bewegungslegastheniker im Bereich Strategiespiele hatte da eine Menge Spaß im Battle.net.
Wie lange hast du jetzt an der Kampagne gespielt? Also ich habe es mir gestern auch geholt, um das vielleicht einzuwerfen.
Wirklich?
Ja, obwohl ich den ersten Teil nicht gespielt habe, wobei ich mir nochmal überlegt hatte, warum. Ich habe es, glaube ich, damals vornehmlich irgendwie mit Freunden dann mal bei LAN oder so gespielt. Und da war es dann die Situation, du bist derjenige, der als erstes überrollt wird. Also damals war ich dann nie mit warm
Logisch.
geworden. Und jetzt wollte ich mir den vor allen Dingen die Einzelspielerkampagne mal angucken und mal gucken. Später dann, sobald man die Einheiten ein bisschen besser kennt und so weiter, dann auch in Multiplayer reinschnuppern. Darum frage ich, wie lange hast du jetzt dann aktiv wirklich gespielt und hast du dann auch alle mitgemacht oder bist du dann relativ schnell der Hauptgeschichte nachgegangen?
Also, da kann ich die Leute beruhigen, die, ich glaube, die Erstinformationen vielleicht noch nicht ganz verdaut haben zu dem Spiel. Da hieß es, glaube ich, noch 60 €, Teil einer Trilogie, Blizzard splittet auf. Da muss ich sagen, mittlerweile ist der Preis, glaube ich, auf 38 und ein paar zerquetschte gesunken. Die Kampagne, ich hab natürlich mal alles, alle Nebenmissionen und so weiter. Ich muss sagen, ich kann das jetzt nicht mehr in Stunden messen, aber ich bin zufrieden. Also ich habe mit Daniel vorhin ein einstündiges Gespräch darüber geführt, warum ich über Charaktere, Story und bei anderen Sachen bei der Kampagne nicht ganz glücklich bin. Aber ich fürchte, bei 38 € der Kampagne und dem großartigen Multiplayer, boah, kann man da wirklich nicht allzu viel falsch machen. Ich kann vielleicht noch Kritik verstehen, wenn man über deren, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten mit dem Battle.net da noch überlegt. Ich meine, man kann ja dann den Account nicht verkaufen oder darf ihn nicht verkaufen. Da kann ich verstehen, wenn da einer ein paar Probleme hat. Immerhin Blizzard wollte ja mal die echten Namen ins Forum stellen, haben sie jetzt ja auch, machen sie ja auch nicht mehr. Ich muss sagen, okay, wenn man das verdaut und wenn man das dann übersieht, da muss ich sagen, kann man im Battle.net sicherlich auch eine Menge Freude haben. Und bei der Kampagne auch. Und über den Inhalt muss ich sagen, da kann man sich eigentlich auch nicht beschweren. Ich habe es ja auch noch nicht ganz durch. Ich bin jetzt in der letzten Mission. Aber um direkt einen Wermutstropfen reinzugeben, der mir leider direkt am Anfang schon aufgefallen ist, die ganzen tollen Zwischensequenzen, die man in den Trailern verarbeitet sieht. Ja, da wird man. Ich hoffe ja auf die finale Endsequenz, denn
Dein letzter Hoffnungstropfen, ja.
Die meisten Zwischensequenzen, die jetzt während der Kampagne auftauchten, ist eine Schande, aber die hat man alle in den Trailern schon gesehen. Das fand ich nicht fair, muss ich ganz ehrlich sagen. Dennoch bin ich beeindruckt. Ich bin jetzt mal auf die ersten Reviews gespannt. Ich könnte jetzt sicherlich auch noch eine Viertelstunde lang mein eigenes Review über StarCraft 2 hier halten. Aber sag mal, beschränken wir uns darauf, wenn ihr jetzt noch direkt Fragen habt oder Patrick zumindest, dann können wir sicherlich darüber reden. Ansonsten halte ich mich da lieber zurück.
Nee, ich frage nicht, ich spiel's ja selber und ja, bei mir ist so der Riesenfunke ehrlich gesagt noch nicht rübergesprungen, um es vielleicht mal reinzuwerfen. Ich finde es eine gute Unterhaltung, macht mir da auch Spaß und dieses Ressourcenmanagement, aber ich habe auch jetzt bisher ein paar Stunden gespielt. Also ich bin jetzt gerade mal so über die ersten Missionen weg. Ich denke, da kommt ja noch einiges. Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch angucken. Was ich mir, um vielleicht dann weiterzukommen, am Wochenende genauer angeguckt habe, letzte Woche und dann auch zum Rollenspielbereich zu kommen, ist zu Cthulhu, habe ich mir diese Studentenregeln mal genauer angeguckt. Also wir hatten bei uns in der Runde, spielen wir ja schon Studenten, aber noch nach den normalen Regeln erstellte. Und in dem Arkham-Band gibt es ja genauere Regeln, wie man sich einen Studenten erstellt, wie der seine Leistungen bringt, wie man so ein bisschen den Tages- oder Wochenablauf simuliert oder Semesterablauf. Und das habe ich mir mal genauer angeguckt für eine Runde hier, die eben dann auch nach diesen Regeln arbeiten wird. Also es ist ganz nett, du fängst natürlich sehr viel schwächer an als ein normaler Cthulhu-Charakter. Du schreibst dich dann für ein bestimmtes Fach ein und machst pro Semester dann irgendwie 4 Seminare, in denen du dich dann, wo du dann bestimmte Eigenschaften automatisch steigern kannst. Hast dazu noch Freizeitaktivitäten, bist noch in diesem Club oder jenem Club, musst womöglich arbeiten. Bringt also so ein bisschen strategischen Aspekt da in gewisser Form mit rein. Also
ist da jetzt nur mal kurz reingehakt, da geht es jetzt nicht spezifisch nur um Arkham-Studenten, generell.
Das könntest du theoretisch wahrscheinlich auch mit an jeder anderen
Aber Uni technisch machen. Gesehen liegt der Fokus des Werkes natürlich auf Arkham-Studenten.
Auf Arkham, und wie ja. Okay. Also da sind zum Beispiel auch Studienbücher hinten drin, die natürlich auf Arkham zugespitzt sind, auch was Pflichtkurse angeht oder so. Aber im Prinzip kannst du dieses Regelwerk nehmen und es auf jeden Studenten übertragen. Ich würde sogar sagen, es ist noch nicht mal zeitlich gebunden.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil dann wäre sicherlich von den 1920 oder wann findet das Ganze da statt?
Ja, das ist ja in den 20er Jahren. Ich glaube, das Regelsystem könntest du auch auf andere Zeiten übertragen. Also ich glaube, das wäre kein großer Aufwand.
Neue Studiengänge wären dann sicherlich interessant.
Neue Studiengänge, andere Fertigkeiten. Du müsstest dann wahrscheinlich die Clubs natürlich anpassen, die es gibt an der Uni oder so weiter. Aber das kann man sich ja sowieso alles theoretisch ausdenken. Also in einem Arkham-Band steht natürlich alles drin, aber auch da ist man ja nicht eingeschränkt auf das, was da steht.
Es gibt ja auch ein Arkham-Now-Band von Chaosium, der vor einiger Zeit rausgekommen ist, der Arkham dann sozusagen in die Gegenwart versetzt. Der Band soll aber ziemlich bescheiden sein, also leider so eine typische Chaosium-Geschichte, also ziemlich komisch,
also
zusammengeschustert.
Ich glaube, theoretisch jemand, der Lust hat, an der Technischen Universität Berlin eine Studentenkampagne im Jahr 2010 zu machen, könnte dieses System, denke ich, auch benutzen, muss
ja,
es natürlich ein bisschen umarbeiten. Den einzigen Wehmutstropfen, den ich bisher hatte, ich habe das im Cthulhu-Forum auch schon mal angesprochen, ist, du würfelst am Ende des Semesters immer aus, wie gut die Studenten in ihrem jeweiligen Fach sind. Das finde ich ist eigentlich eine ganz nette Sache, bringt da auch so ein bisschen Spannung rein. Und als ich das dann so mit den ersten Leuten ausgerechnet habe, kam eigentlich immer raus, dass die immer mit einer 1 aus jedem Seminar rausgegangen sind. Und ich muss das nochmal im Forum ansprechen, also ich bin da nicht nochmal dazu gekommen, da nochmal nachzuhaken.
Ein typischer Forentroll halt, ne?
Naja, ich habe erst einen Beitrag geschrieben, da trollt man nicht so viel. aber das ist, glaube ich, auch eine Sache, die kann man dann mit der Gruppe klären, ob man, wenn man sich wirklich diesen ganzen, also so einen Haken, du hast 6 Haken pro Semester zur Verfügung, wenn du da einen ganzen reinhängst, ob das dann schon ausreicht, um mit einer 1 herauszukommen, oder ob man zumindest eine kleine Chance behalten will, dass es auch nur eine 2 wird, werde ich nochmal nachhaken, aber auch mit meiner Gruppe klären. Aber auch das sind Kleinigkeiten, die man dann auch vor Ort mit seinen eigenen Spielern klären muss. Also ich muss sagen, dieses System der Studenten gefällt mir ganz gut, wenn man es wirklich auch als Kampagnenanstoß dann versteht. Aber wo wir schon bei Cthulhu sind, wollen wir uns ja vielleicht nicht mit meinem kleinen Erlebnis am Samstagabend aufhalten, sondern zu Daniel rübergeben, der ja ein Cthulhu-Wochenende hatte.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Aber bevor ich zum Wochenende komme, noch ganz kurz. Pünktlich nach der Cthulhu-Convention kam natürlich der Abenteuerband an, Strange Eons 2, den ich gerne auf der Cthulhu-Con, gebraucht hätte. Da hätte ich gerne das ein oder andere Szenario rausgeleitet, aber der kam eben, pünktlich 3 Tage später an. Naja, kann man nichts machen. Also wie gesagt, am Wochenende war die Cthulhu Convention. Wie im letzten Jahr fand sie in Rieneck statt. Das ist in Bayern, in Unterfranken, um genau zu sein. Ich habe es gerade mal bei Wikipedia nachgelesen. Und ja, die Burg Rieneck, das ist so eine Pfadfinderburg. Und ja, die Location ist eigentlich wirklich sehr schön. Man fährt da eben relativ lange hin aus dem Ruhrpott. Und wir haben gleich noch so einen kleinen Umweg über Kassel gemacht, um den Stefan und seine Freundin, die Jenny, mitzunehmen.
Dann am Schwarzwaldhaus vorbei.
Genau, einmal am Schwarzwaldhaus vorbei. Wobei das liegt unheimlich weit im Norden. Also die Bayern meinten, dass das gehört nicht mehr zu Bayern, und die Hessen meinten es auch nicht mehr zu Hessen. Also das ist irgendwie so eine Geschichte. Also okay, wie auch immer. Ja, wir kamen dann eben Freitag relativ früh an. Und ich ging dann kurz rein, und dann lief mir schon der Verlagsleiter über den Weg, der Janni, und der meinte dann gleich, ob ich denn immer noch hier wäre vom letzten Jahr oder ob ich schon so früh da bin. Aber ja, wir waren relativ zeitig da. Also der Marc fährt immer früh los, Ich finde das auch eigentlich ganz gut, dann kommt man eben auch rechtzeitig an. Dann kommt man noch ein bisschen mit anpacken, so zwei, drei Wasserkästen
ich runtertragen sagen,
und
ihr
so.
Seid ja auch nicht einfache Gäste, ne? Ihr
Genau.
seid ja eingebunden quasi.
Genau,
Oder?
wir sind ja eingebunden. Nee, das ist ja kein Problem. Also wir haben, ich hab ja nichts Großartiges gemacht, ich mache ja nur ein bisschen leiten für den Support und ja. Dann hat man eben noch ein bisschen mit angepackt, also zwei, drei Wasserkästen runtertragen oder so, mehr war das nicht. Dann im Folgenden möchte ich so ein bisschen kurz erzählen, so wie im letzten Jahr, wie die Con war. Also erstmal war wieder großartig. Ist immer toll, die ganzen Leute zu sehen, die man sonst kaum sieht. Ne, die sieht man nur einmal im zur Cthulhu-Con und dann nochmal auf der Spiel sieht man die Leute. Und ist immer eine super, super nette Gesellschaft, also gibt es wirklich keinen Ausfall.
Okay, für unsere ganz Ahnungslosen, gib doch mal so einen Grundriss, was für wichtige Leute du da getroffen hast und mit wem du da so ganz dicke bist.
so ganz dicke, ja. Ja, wer war da? Also der Janni Steines, der Verlagsleiter von Pegasus, dann der Frank Heller, der Chefredakteur, der Marc, der macht die Handouts, also der ist die rechte Hand von Sir Hansen Poplin, der hat also die ganzen Tagebuchsachen geschrieben im Maleus. Der Stefan, mit dem ich auch hingefahren bin, der schreibt mit mir im Cthulhu-Blog und der hat jetzt vor kurzem zwei Abenteuerwettbewerbe gewonnen. Einmal den Mittelalter-Abenteuer-Wettbewerb von Pegasus und einmal den Cthulhu-Now-Wettbewerb vom Cthulhu-Blog. Dann, wer war noch? Der Christoph Maser, der Mitarbeiter ist. Peter Schott, der auch für den Traumlandeband was geschrieben hat. Der Mirko Bader, der zig Abenteuer veröffentlicht hat in letzter Zeit. Der Bernhard Bieler, der auch zig Abenteuer veröffentlicht hat. Unter anderem auch ein tolles Innsmouth-Abenteuer, was sich Fischfutter nennt. Das in diesem ersten Innsmouth-Band drin ist, was wirklich sehr nett ist. Aber ich komme gleich nochmal dazu. Und ja, also ich habe jetzt wieder 50 Leute vergessen. Der Markus Wittmer, der Paradroid, der aus Wien kommt. Und bei dem ich dann auch ein Wien-Abenteuer gespielt habe. Also wirklich viele, viele Mitarbeiter. Am Ende wurden nochmal die Mitarbeiter also nach vorne geholt und dann lichteten sich auch schon die Reihen der circa 100 Teilnehmer. Also das ist schon sehr nett. Das ist wirklich sehr schön.
Und würdest du sagen, 100 Teilnehmer für die Gruppe an sich der Rollenspieler ist eigentlich okay, gerade für so ein Event?
Ja, also die Burg ist irgendwie ausgelegt auf 125, 130 oder sowas. Also ja. Wurde dies Jahr nicht ganz, ganz voll, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir hatten also die ganze Burg für das Wochenende über, also Sonntag zum Mittagszeit war ungefähr Ende. Nächstes Jahr wird das Ganze 4 Tage dauern, also dann ist der Montag sozusagen der Abreisetag. Das wäre natürlich dann ganz besonders toll, weil man dann eben mehr Zeit hat, weil Freitag kommt man an, dann ist das so ein bisschen hektisch, ja, und dann muss man erstmal ankommen, man hat diese lange Fahrt hinter sich, das steckt dann einem noch in den Knochen. Samstag kann man dann den ganzen Tag spielen und dann gibt's auch Whisky-Tasting und so ein Kram und so ein Quiz.
Ja.
Ja, das ist also schon ziemlich gut. Und dann ist man dann eben sonntags wieder dabei, wo man schon wieder abreist, so gegen Mittag. Und da hat man
ja,
also
schon,
wirklich...
Schon ärgerlich. Ja, diesmal hatte ich selbst mit dem Gedanken gespielt, mitzufahren, aber dann hat's leider an organisatorisch ein bisschen... gemangelt, aber dann hoffe ich mal nächstes Jahr.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Event, also einmal im
und,
Jahr, das
und,
ist
um,
wirklich toll.
Um nicht nur mir, sondern vielleicht auch anderen das Ganze jetzt schmackhaft zu machen, was erwartet denn jemanden, der jetzt auch nicht beteiligt ist, der jetzt nur so als schnöder Gast da hinkommt und sagt,
ach,
so, wie, ne, ich hab hier Geld bezahlt, wie unterhaltet ihr mich denn?
Ja, also zig Runden. Du kannst eigentlich den ganzen Tag zocken ohne Ende. Du hast gutes Essen von der Burg sozusagen, Getränke ohne Ende, du kannst dich noch mit den neuen Cthulhu-Neuheiten eindecken, den New York-Band gab es zum Beispiel, da komme ich nochmal am Ende drauf.
Ist das Essen jetzt eher mittelalterlich oder bayerisch?
Nein, es ist gute Jugendherbergskost.
Oh, okay.
Also wirklich, also ist wirklich gut, kann man wirklich nicht meckern. Der Schwarztee ist ein bisschen dünn, aber sonst, es gab auch eine Kaffee-Flatrate, damit jeder so wach bleiben kann über die Abendstunden, das passt also. Ja, ansonsten, wie gesagt, also im Vergleich, es werden immer mehr Spielrunden, glaube ich. Also jeder konnte sich an zig Spielrunden einschreiben und so weiter.
Ist der, und das findet aber im Grunde im Vorfeld statt, oder?
Nee, also man trägt sich vor Ort ein. Also ich war wieder zu langsam mit meiner Anmeldung, also habe ich mir so Anmeldedinger gebastelt und dann aufgehängt. Und ja, sonst wird das vorher also angemeldet und dann muss man sich aber vor Ort eintragen. Kann man sich dann für Freitag eintragen und am nächsten Tag dann eben für die
Ah,
Samstagsrunden.
okay, aber um sozusagen dafür nächstes Jahr direkt drin zu haben, ich meine, wobei dann erkundigt man sich ja am besten schon vorher, am besten vorher mal auf die Internetseite gucken, ne? Ich
Ja,
meine, da
genau,
macht
das
man
kann nicht
ja.
schaden. Also außerdem gibt es auch noch so ein Programmheftchen, wo dann die ganzen Spielrunden drinstehen.
Wobei, und für jetzt so ganz Ahnungslose, wenn ich jetzt so auf den letzten Drücker da hinkomme, habe ich dann so gar keine Chance mehr, da irgendwo noch reinzukommen, oder wie sieht's dann aus?
Es gab relativ viele Spielrunden. Also ich glaube nicht, dass irgendwie jemand da rumsaß und dann irgendwie gar keine Spielrunde hatte. Kann ich mir nicht vorstellen. Gibt natürlich auch viele Leute, die landen das so spontan, ne? Also die haben ein paar Sachen mitgebracht, haben das auch nicht angemeldet,
Oh, okay.
holen sich 3, 4 Leute zusammen und dann wird ein bisschen gezockt. Ansonsten, ja, also ich denke, dass du da nicht irgendwie gelangweilt rumsitzen
Okay,
wirst. Kann
und
ich mir nicht
die
vorstellen.
Spielleiter selbst, die rekrutieren sich auch aus allen Gästen, die da sind. Jetzt
Ja, natürlich, klar.
nicht nur
Also
Support und
ist
so
nicht
Sachen.
nur irgendwie Support und so weiter. Ne? Also da ist wirklich jeder mit dabei. Ist wirklich super. Du hast eben genug Auswahl. Es gibt auch genug Szenarios, die irgendwie selbst geschrieben sind und die noch unbekannt sind. Und Preview-Sachen sozusagen, die noch nicht veröffentlicht wurden, kann man spielen und solche Dinge. War auch der erste Startlauf für die Arkham Support-Reihe, beziehungsweise die Cthulhu Support-Reihe, diese Weltkampagne, die wir da geplant haben. Und das ist vielleicht auch der gute Übergang. Also das war auch meine erste Runde.
Nochmal eine, wenn du jetzt ein ganzes Wochenende Cthulhu hast, wie fühlt man sich denn danach?
Auch eigentlich ganz gut. Mir
Also
sind
kriegt man es.
keine geistige Stabilität verloren oder so. Ein bisschen Schlafmangel gehabt, aber keine zusätzlichen Gliedmaßen gewachsen oder sowas, kann ich also nicht sagen. Ich bin zufrieden. Also es ist am Ende, wenn du so wegfährst, ist es wirklich so ein bisschen wehmütig. Also das ist schon etwas schade, weil man weiß, ach, das dauert jetzt wieder ein Jahr, bis man die Leute wieder sieht. Ist schon ein bisschen schade dann. Aber super Event, also ganz toll. Die Orga macht das auch immer großartig, also der Chrissy, der Daniel und so, wirklich toll. Also ganz klasse. Ja,
Okay.
jetzt der Übergang, genau.
Wie
Also
viel,
Freitags.
und nun so mal kurz, du hast mehr gespielt oder
Ich habe mehr geleitet. Ich habe
Ah, okay.
drei Runden geleitet, eine Runde gespielt. Ja.
Okay.
Also das kommt ja jetzt. Ich erzähle ein bisschen über den Ablauf jetzt. So, Freitag, wie gesagt, meine erste Runde war das erste Abenteuer aus dieser neuen Support-Kampagne, die nur auf Cons und auf der Spielemesse und sowas gespielt wird. Das Konzept ist so, dass man fünf Örtlichkeiten hat: Arkham, New York, London, Hamburg und Wien. Und da hat man dann so eine Gesamtkampagne, also man kriegt dann so einen kleinen Pass und wenn man eine Runde gespielt hat, kriegt man dann vom Spielleiter, der es geleitet hat, kriegt man dann einen Fingerabdruck in seinen Pass rein und eine kleine Unterschrift. Und wenn man dann am Ende alle Sachen durchgespielt hat, hat man einen tollen Pass mit vielen verschiedenen Fingerabdrücken und hat dann so eine Gesamtgeschichte mitbekommen. Und das erste Szenario habe ich geschrieben, das spielt in Arkham und das war auch gleich die erste Runde, die ich geleitet habe. Und ja, da waren sechs Leute dabei, unter anderem jetzt, ich vergesse bestimmt wieder die Hälfte. Das ist immer das Problem. Darum auch gerade die Namen, die ich alle vorgestellt habe. Also da fehlt auch die Hälfte, die ich wieder vergessen habe. In der Arkham-Runde war dann unter anderem auch der Mark, mit dem ich hingefahren bin, der Christopher Lang, der diese Arkham Country-Reihe betreut von Pegasus, also der andere Chefredakteur. Dann gibt's den Markus, der aus München kam, der mit seinem Freund Alexander gekommen ist. Der müsste letztes Jahr auch auf der Spielemesse gewesen sein, wenn ich recht entsinne. Habt ihr den bestimmt auch getroffen, mit dem Tom damals noch. Also ja. Und dann war da noch der Martin, MK Ultra im Forum, sein Kollege, dessen Nachname, glaube ich, auch Heller war. Und der Jörn aus Berlin, der hat auch noch ein tolles Szenario geleitet, das werde ich nachher noch erzählen. Das war also wirklich, wirklich sehr lustig. Das war mit einer der lustigsten Runden, die ich bisher so erlebt habe. Jeder spielt einen Studenten der Miskatonic University in dem Support-Szenario. Und es geht darum, dass alle eine Einladung von einer Verbindung bekommen haben und die möchten da Mitglied werden. Und um Mitglied zu werden, müssen sie aber jeweils eine Flasche Wein aus dem alten Hexenhaus holen, was an der Küste des Atlantiks steht.
Okay.
So. Und das Problem ist allerdings, dass die Hexe ja nicht so ganz tot ist. Und dadurch entwickelt sich dann eine ziemlich brenzlige Situation in dem ganzen Haus und es gab viel Hauen und Stechen während des Hausaufenthalts. Und am Ende, nachdem die dann die Gruppe dann den Bus der Arkham Badgers geklaut haben, dieses Baseballvereins da, und damit zu dem Hexenhaus gefahren sind und dann wieder zurückkamen und der eine blutüberströmt war und der andere irgendwie eine Schusswunde abbekommen hat und die Reifen des Busses zerstochen waren, und die kommen dann zurück, und dann meinte der Martin, meinte dann so, als sie den Verbindungsmann dann treffen, der hier die Flasche Wein entgegennehmen soll, ne, ja, ich glaube, du hast uns irgendwie die falsche Adresse gesagt hier, das Haus war, ne, das war total, ja, war total irre in dem Haus. Und das war schon klasse. Der Mark ist auch einmal aufgesprungen und meinte, ich kann mit den Leuten hier nicht spielen, das geht nicht. Also, es war eine sehr lustige Runde. Schön zum Reinkommen war das echt lustig. Klasse. Also eine ganz, ganz andere Art auch Cthulhu zu spielen. Ne? Also ist bewusst ein bisschen trashig gemacht. Das ist also schon sehr lustig.
Ja, aber auch vom Spielleiter so gefördert und.
Ja, das ist schon okay. So richtig. Ja. Also, tolle Runde. Das dauerte circa 2-2,5 Stunden, irgendwie sowas. Und da hatte ich ein bisschen Pause. Und dann ging es gleich weiter. Um Mitternacht habe ich dann nochmal so einen Abendschocker geleitet. Im letzten Jahr war das in Medias Res, was ich geleitet habe, mit den vier Sträflingen, die ja ohne eine Erinnerung an die Vergangenheit in einem Haus aufwachen, und vor ihnen ist so ein Rorschach-Symbol. Diesmal habe ich das Szenario King geleitet aus dem Cthulhu Britannica Band. Und wir haben das ja schon mal in der Runde gespielt. Das ist das Szenario, wo man eben in Cthulhu Now eine Augenoperation hatte und man wacht dann eben mit Augenbinden auf und darf sich nicht bewegen. Ja. Und der Arzt, Dr. Funikoshi, kommt dann rein und erklärt, dass alles sehr gut verlaufen ist. Und dann gibt es plötzlich eine Erschütterung in dem ganzen Krankenhaus und einen Frauenschrei, und dann hört man so einen Schmatzen von der Tür.
Das Abenteuer, das hatten wir doch hier schon mal so, hatten wir nicht einmal so komplett auseinandergenommen?
Das haben wir einmal erzählt, ja, das stimmt. Genau, aber ich werde das auch kurz fassen. Ja.
Wegen den Spielern, die du jetzt da auch, da war jetzt kein Hörer dabei, oder?
Doch, der Marc hat das Ganze gehört, aber ich glaube nicht, dass er da großartig mit Problemen hatte.
Ich glaube, wir sind auch nicht so in die Tiefe gegangen, da ging es ja auch eher um das Element, in die Realität zu übertragen, dass man die Augen verbunden hat.
Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir nicht schon ein bisschen weitergegangen sind. Aber gut, okay.
Wie dem auch sei, was dabei rumkam, war, der Start ist eben perfekt. Also ist einer der besten Starts überhaupt, finde ich, in so einem Abenteuer. Jeder hat auch sich die Augen verbunden. Ich muss sagen, jeder war auch besser fähig. Als Christian und Patrick, die sich versucht haben, Mumien gleich die Augen zu verbinden.
Das ist ja jetzt übertrieben, das, wie du das darstellst.
Nee, das war nicht übertrieben. Ja, doch, das war schon nah dran. Es gibt auch Fotos von der Runde. Ich habe also Fotos gemacht.
Oh, okay.
Ich habe das auch unten verlinkt. Von allen Runden habe ich Fotos gemacht. Kann man sich dann anschauen.
Mit Einverständnis?
Ja, klar. Ich habe dann... Ja, wobei ich habe, glaube ich, einfach abgedrückt. Es kam auch noch im Treppenhaus begegnen. Wir haben dann im Treppenhaus gespielt, in so einer kleinen Ecke. Das war dann unser zugewiesener Spielort, weil die Runde, wo wir das, also der Raum, wo wir eigentlich drin waren, da hat der Christoph Maser sein Pulp-Abenteuer, der Mönch mit der Tentakelpeitsche, geleitet. Großartig. Und das war sehr, sehr lustig, und ich fragte dann, beziehungsweise ich wurde dann vom Ralf Sandfuchs, wurde ich dann gefragt, ob ich in meinem Abenteuer Atmosphäre haben möchte oder nicht. Und ich sagte, ja, es wäre ganz gut.
Gute Frage.
Und das wirst du hier nicht bekommen. Okay, dann werde ich vielleicht mir einen anderen Platz suchen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Wir sind da einfach vor die Tür gegangen, und da gab es so eine kleine Sitzgruppe im Treppenhaus, so ein bisschen so ein Separé. Und da konnte man sich dann hinsetzen. Und ja gut, es kam ab und an, kam mal jemand vorbei. Und der ein oder andere hat dann schon geguckt, ne, was wir da treiben mit den verbundenen Augen, den sechs Spielern, die da oben saßen und rumgebölkt haben.
Ja, neugierig, oder? Ich weiß.
Ja, klar. Also es sieht eben auch sehr interessant aus.
Ja.
Ja, und die Runde lief also auch ganz, also die lief anders ab als die erste Runde. Die war immer noch sehr unterhaltsam, aber war, zumindest der Anfang war doch recht ernst, und das Ganze war dann auch sehr atmosphärisch, fand ich, gerade zum Ende hin, wo sich die Sache dann so zuspitzt. Ein immer wiederkehrender Gag war der Dr. Funikoshi, der in immer wieder anders genannt wurde, von Dr. Fujiyama bis Dr. Fuji-Katschi, also da gab es alle Varianten. Das kam wohl sehr gut an. Und ja, die Gruppe hat sich dann, zwei sind, glaube ich, einer hat sich in das Wesen gestürzt, was irgendwie in dem Krankenhaus herumläuft. Und zwei sind in der Delta Green Biotonne gelandet sozusagen. Die werden dann für weitere Untersuchungen von der Delta Green Truppe da behalten.
Weil als wir das gespielt haben, war ja von uns zumindest der Eindruck, dass erstmal die Zeit, wo du die Augen verbunden hattest, sehr viel länger war, als sie in Realität war. Also sie kam uns sehr viel intensiver und länger vor. Weißt du, ob das da auch so war? Also ob das von den Spielern auch so gesehen worden ist?
Ich habe gar nicht nachgefragt. Also ich weiß es nicht. Ich muss, vielleicht meldet sich jemand.
Aber du hast doch sicherlich wieder auf die Uhr geschaut, wie lange die Augenbinden auf hatten, oder?
Oh, das war diesmal gar nicht so lange. Ich glaube, das waren vielleicht 30 Minuten maximal. Okay. Aber der Anfang, der...
Und fast auch nicht auch so lange, aber kurz. Es kam uns eben so lange vor.
Ja. War relativ kurz. Es ging auch recht zögerlich. Also der Erste, der sie abgemacht hat, war der Anwalt, meine ich. Der Anwalt, der auch sehr darauf pochte, dass der Arzt endlich mal mit der Sprache rausrückt. Also dem Arzt vertraut wurde in der Runde zum Beispiel gar nicht. Ja, das war dann sozusagen die letzte Runde, die ich an dem Abend geleitet habe. Dann gab es noch ein bisschen Quasselei. Und ja, dann bin ich da auch ins Bett gegangen. Dann war es irgendwie so 2 Uhr, 3 Uhr oder sowas. Und am nächsten Tag ging es dann nach dem Frühstück gleich weiter. Dann gab es dann nämlich um 10 Uhr eine Spielrunde, wo ich dann unbedingt mitspielen wollte. Das hatte ich dann schon im Vorfeld gemacht, damit ich dann beim Markus, beim Paradroid, eben den Vogelmann mitspielen kann. Das ist ein Abenteuer aus dem Wien-Band, der zur Spielemesse, glaube ich, erscheinen wird. Und da geht's um eine Reihe von Morden, die eben in Wien ja stattfinden. Und die Charaktere gehören zur Wiener Polizei und müssen dann ja die ganze Sache unterstützen. Also das ist schon eine sehr nette Geschichte von Per Kröger. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Die erste Leiche wird zumindest gefunden und die Leiche, deren Kopf wurde abgetrennt am Oberkiefer. Also nur noch der Unterkiefer ist da und der obere Teil des Kopfes wurde mitgenommen. Und dann findet man auf so einem Haufen, findet man so Tauben, abgetrennte Taubenfüße in der Ecke. Das Tolle an dem Szenario war, dass der Markus eben aus Wien kommt. Und er hat dann, das ist also ganz, ganz großartig war das. Der kannte erstmal natürlich die gesamte, ja, diesen Wiener Dialekt, die Wiener Begriffe.
Und wenn man den Daniel mit irgendwas bekommen kann, dann mit kuriosen Dialekten.
Ach, das ist super. Das war so toll. Also die Geschichte, also zum Beispiel die Obdachlosen, die heißt natürlich dann nicht Obdachlosen, das sind die Sandler. Solche Dinge ist das. Und es gab dann auch ein als allererste Handout, was wir bekommen haben, war ein Food Handout. Also wir hatten uns darüber unterhalten dann nachher noch. Der Trend geht zum Food Handout. Also es gab dann echte Manna-Schnitten. Das sind diese Neapolitaner-Waffeln, die dann auch 1900 noch was erfunden wurden und auch in dem Verpackungsdesign wohl erhalten geblieben sind. Und wenn man das dann umdreht, sieht man dann den Erfinder Manna da drauf und solche Dinge. Und das war schon echt super. Und das kann man natürlich dann noch weiterspinnen. Ne? Also wenn man überlegt, Sachertorte kann man dann natürlich noch servieren und solche Dinge. Ganz großartig war das.
Ich freue mich und, schon, du hast ja gesagt, du wolltest auch noch irgendwie bei uns spielen. Freue
ich mich schon drauf. Ich habe schon eine Planung für so eine Dreier Mini-Kampagne und wir nennen das Wiener Spezialitäten. Und dann fangen wir dann an mit diesen Neapolitaner-Schnitten, dann gibt's Sachertorte und im letzten Jahr gibt's dann Wiener Schnitzel. Das wird dann, ja, meine Planung.
Man
könnte
jetzt auch missverstehen und dann gibt's bei der nächsten England-Runde gibt's dann englische Weingummis, aber ja, Wiener Schnitzel.
Zu der England-Runde komme ich nachher noch. Die hatte ich ja nämlich auch noch, also da kam dann auch noch was. Aber das Szenario selber ist erstmal großartig, das ist sehr toll, das spielen wir auf jeden Fall. In dem Wienband wird wohl noch ein weiteres Abenteuer drin sein von Ralf Sandfuchs. Das hieß, glaube ich, Blutwalzer oder so ähnlich. Klang auch sehr interessant.
Machst du dann auch den Dialekt nach?
Nee, das kann ich leider nicht auf Dauer aufrechterhalten. Das geht nicht. Aber ich hab mir dann gestern nochmal die Doku über das Hotel Sacher angeguckt, um mich nochmal in diese Sache da einzugewöhnen oder um mir das nochmal anzuschauen. Also das ist echt, als Setting ist das ganz große Klasse. Das ist irgendwie vertraut, aber doch so fremdartig, dass es eben wieder unheimlich interessant ist und neuartig. Die ganze Stadt, also der Untertitel des Bandes ist nicht umsonst Dekadenz und Verfall. Das wird, glaube ich, eine ganz tolle Publikation. Es ist auch die einzige nicht übersetzte Publikation in diesem Jahr. Ja, also ganz großes Lob an den Spielleiter, an die Spielrunde. Die Spielrunde war auch super. Also wir haben uns zwischenzeitlich noch getrennt in der Runde. Also die Spielercharaktere haben sich dann getrennt. Das lief aber trotzdem so. Also war irgendwie keiner gelangweilt. War echt toll. Also ganz, ganz tolles Erlebnis. Ja, dann das Ganze hat auch länger gedauert. Also um 17 Uhr waren wir ungefähr fertig damit. Mit Mittagessen dazwischen. Und dann kam eine Abendrunde dann, und das war die von mir schon so sehnlich herbeigesehnte Gaslichtrunde mit dem Abenteuer Eyes of a Stranger, die Augen eines Fremden, so habe ich das mal übersetzt. Und da ging es um eine seltsame Seance bei einem Mr. Bidwell, ein Mann, der, von dem die Spielercharaktere wissen, dass er vor einiger Zeit krank gewesen ist. Und ja, diese Krankheit entpuppt sich eben, er war im Sanatorium und das sieht man dem dann auch an, er sieht ziemlich ausgemergelt aus. Und dann macht man eine Seance bei ihm und was dabei auffällt ist, er hat so einen komischen Würfel, in dem eine Metallscheibe drin ist und diesen Würfel nutzt er für diese Seance und das ist sehr ungewöhnlich. Wir haben das, also ich habe dann eine violette Tischdecke mitgehabt, einen Kerzenständer, ich habe sogar diesen Würfel nachgebaut. Mit Gießharz und einer Metallscheibe drin. Das war mein erster Versuch damit. Das sieht aber trotzdem ganz gut aus, glaube ich. Es gibt davon, glaube ich, auch irgendwo Fotos. Ich habe dann natürlich noch Shortbread, englisches Shortbread geholt. Da sind wir nochmal beim Food at Handout. Ich hätte gern noch schwarzen Tee gehabt, aber den gab es so spät nicht mehr. Aber das war trotzdem, das war eine super Runde. Das fing unheimlich atmosphärisch an. Also wir haben dann diese Seance durchgeführt. Und der Tisch war auch ganz leer, nur die Kerzen leuchteten da drauf und ich hatte dann diesen Würfel und die Spieler haben dann mit den Daumenspitzen und den Zeigefingerspitzen haben die dann so ein Dreieck auf dem Tisch gemacht und jeder hatte seine Augen zu und dann hatte ich dann so ein Ritual aus dem ersten Band vom Sandman abgeschrieben und das konnte man dann so darstellen. Das lief also schon sehr gut ab, da war, glaube ich, jeder am Anfang schon drin. Und die Charaktere hatte ich vorher so zusammengebastelt und wir hatten unter anderem eine alte Frau, so Miss Marple-mäßig, die immer mit ihrem toten Ehemann gesprochen hat. Und das war der Überbringer. Der Spieler hat immer exzellent gewürfelt. Die alte Frau hat alles geschafft. Alles. Von sportlichen Höchstleistungen angefangen. Bis hin zu verborgenes Erkennen, alles Mögliche. Ich im Nachhinein fiel mir auf, da ich die Charaktere irgendwie eine Stunde vor dem Spielabend gebaut habe, dass die alte Frau auch eine Konstitution von 18 hatte. Und das war echt, echt großartig. Die Runde war dann wirklich auch sehr atmosphärisch, bis dann der Alexander, einer der Mitspieler, der war dann irgendwann etwas zu müde, der musste dann gehen und dann wurde die Runde plötzlich schlagartig irgendwie lustig. Ich weiß immer noch nicht, warum das passiert ist, es war aber auf jeden Fall der Fall.
Dann ist vielleicht, wenn einer dann so Schluss macht, ein bisschen der Druck raus oder
ja, das kann natürlich sein.
Änderung der Atmosphäre.
Die Pläne wurden dann auf jeden Fall waghalsiger und ziemlich verrückt, war aber trotzdem noch eine super gelungene Runde, also ganz klasse. Ich hoffe also auch, dass wir das Abenteuer dann nochmal bei mir spielen werden, hier im Herbst mit einer Tasse Tee, das wäre dann echt klasse. Was übrigens noch aufgefallen ist, bei den Spielern, also in allen meinen drei Runden waren irgendwie immer 70% der Spieler gleich, also das waren immer dieselben Leute, mit denen ich dann letztendlich gespielt habe. Was natürlich auch sehr schön war. Ja, jetzt noch kurz. Es gab natürlich noch viele interessante andere Runden. Es gab zum Beispiel die Runde War on Terror, Terror of War. Das war eine sehr interessante Geschichte von Philipp. Der hat ein Smartphone gebraucht für die Runde, weil man dann live recherchieren konnte. Ja. Und das wäre das Richtige für Patrick gewesen. Ja. Ja, der Alexander hatte aber auch so ein Ding und der hat es auch nicht mehr geschafft, in die Runde zu kommen. Und
nächstes Jahr bitte nochmal.
Ja, okay. Und ich stand mit dem Ralf, stand ich dann davor und ich sagte hier Smartphone, okay, ne? Und ich, der Ralf zeigte mir dann auch sein Handy, das war auch schon uralt. Und ja, ich hatte dann meins, ne? Und ja, wir konnten beide die Uhrzeit anzeigen lassen mit dem Ding. Und ja, das war so nicht ganz die richtige Runde für uns.
Das ja. ist echt top. Also hatten wir ja schon mal generell drüber gesprochen, wirklich reale Medien zu benutzen. Also wir hatten jetzt nicht unbedingt an Smartphone gedacht, aber wir hatten ja schon mal an Google oder so als Quellen.
Ja, stimmt. Als Recherche-Ding für eine Neuron ist es echt super, ja. Ja, dann hat der Jörn...
Ich glaube, da bin ich zu konservativ.
Ja, das kann sein, ja.
Ja, ich meine, ich fand den Titel schon ziemlich cool. Aber gut.
Der Jörn hat noch eine Runde geleitet, für die man theoretisch gesehen 3 Spielleiter braucht und mit die man dann mit circa ja so 16 Spieler oder so spielen kann. Oder ich weiß nicht genau, je nachdem, oder 21 Spieler. Irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall richtig, ich kann es richtig viele Leute mit unterhalten. Und das Szenario hieß Gatsby and the Great Race. Und das ist so eine Geschichte, wo die Charaktere auf einer Party sind und dann gibt's da so ein Pferderennen. Das hören die sich dann an. Und was dann sehr spannend ist, dann kommt's zu so Geister-Spukerscheinungen und auf genaue Dinge will ich noch nicht eingehen, das spielen wir vielleicht nochmal. Das ist eine Monographie von Chaosium, klang sehr spannend. Im nächsten Jahr, wenn das nochmal angeboten wird, könnte ich mir vorstellen, da auch nochmal den dritten Spielleiter zu machen. Die haben nämlich nur 2 Spielleiter gehabt und das klappt nicht, du brauchst also mindestens 3.
Und du brauchst auch so viele Spieler?
Ja, und so viele Spieler brauchst du nicht, also es ist ganz praktisch, wenn du so viele Spieler hast. Also maximal kannst du eben so viele Spieler damit bedienen und ja... Ich denke, auch mit weniger Spielern geht das. Also kannst du es auch irgendwie mit 12 insgesamt machen.
Aber diese Spieler spielen schon zusammen oder sind das parallele
Gruppen? Ja, ja, die spielen zusammen. Die wechseln dann von einer Runde zur anderen.
Ach so. Also, ja, es gibt ja manchmal auch Szenarien, wo die eine Gruppe eine andere Gruppe beeinflusst. Aber also es ist schon so, dass eine Spielrunde im Prinzip ist, die sich dann temporär ein bisschen anders verteilt.
Ja, so ungefähr. Also klingt ganz interessant. Ich wollte mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, der Frank hat dann nochmal den Klassiker Tod an Bord geleitet. Das war ja einer unserer Highlights, die wir gespielt haben.
Ah ja, ja, mein Einstiegsabenteuer.
Und ja, und dann hat er ein selbstgeschriebenes Abenteuer geleitet über hier basierend auf dieser Romanreihe und dem Computerspiel Metro 2035.
Hoi.
Das klang auch sehr interessant, aber ich hatte leider keine Zeit, da mitzuspielen. Also
wobei dem Roman, ne?
Roman und Computerspiel, ja.
Okay.
Ja.
Das klingt interessant.
Der Stefan hatte noch eine Runde Wild West Cthulhu. Da ging es um Für eine Handvoll Fleisch, was sich ja so ein bisschen an den Film Ravenous orientiert und dann diese Wendigo-Geschichte reinbaut. Also wirklich auch sehr nett. Dann hat er sein Abenteuer über Macbeth geleitet, Something Wicked. Bei dem ist ein Cthulhu-Mittelalter-Abenteuer. Da geht es um, wer der nächste König von Schottland wird. Und klang auch wirklich spannend. Es gab noch das London Support Abenteuer, auch vom Stefan, bei dem es um ein seltsames Zahnrad geht und diverse Zeiten in London. Der Christian Schaller, der Star Wars Chef im Forum, hat das Now Abenteuer vom Stefan geleitet, Judas Prokariot. Da geht's um eine seltsame Krankheit, so eine Pandemie, könnte man sagen. Das Ganze steht übrigens zum Download bereit auf dem Cthulhu-Blog. Also ich habe den Link unten auch eingesetzt. Und ja, der Markus hatte noch ein Abenteuer, also beziehungsweise sogar eine Abenteuerreihe. Die Bibliophilia heißt die. Da spielt das erste Szenario im alten Griechenland. Und das zweite Szenario war, glaube ich, im alten Rom. Ich bin aber nicht ganz sicher. Oder im Mittelalter oder so. Das wird also eine ganze Kampagne werden. So ein bisschen wie dieses Computerspiel Eternal Darkness wird das, glaube ich.
Ja, und das hat er auch an dem Wochenende durchgezogen, hintereinander alle. Oder jetzt erstmal nur eins?
Es sind bisher 2 Szenarios, die er hat. Und die hat er beide gespielt, meine ich, ja.
Ah, okay.
Also klang auch ganz interessant, aber leider die Zeit ist leider sehr begrenzt auf der Burg. Also man kann leider nicht alles spielen. Das wird beim nächsten Mal besser. Mit 4 Tagen wird das klasse. Dann gibt's natürlich noch neben diesen ganzen Abenteuern und so weiter, hatten wir vom Cthulhu-Blog noch eine kleine Aktion. Jeder Spieler, beziehungsweise jeder Con-Gast bekam einen Transparentumschlag, in dem ein kleiner Mini-Spielleiterschirm drin war, der ein bisschen Werbung fürs Blog machte. und auch eine Gewinnnummer, eine Losnummer hatte. Und der Gewinner wurde dann am Samstagabend gezogen. Und es war mein Zimmernachbar sogar. Und der hat die gesamte Kampagne Berge des Wahnsinns gewonnen.
Nein!
Ja. Ja. Und das ist, also herzlichen Glückwunsch nochmal. Das ist, finde ich toll. Also die Aktion kam auch super gut an, habe ich so einen Eindruck gehabt. Wir hatten noch so kleine Taschenkalender für die Berge des Wahnsinns drin, die das Jahr 1933 zeigen. Also so ein 30er-Jahre-Kalender eben. Und ja, das kam schon wirklich ziemlich gut an. Und fürs nächste Jahr haben wir uns schon was Neues ausgedacht, aber das wird ein bisschen arbeitsintensiver werden. Da müssen wir mal gucken. Ja, und neben all diesen Spielrunden und diesen Aktionen gab es natürlich auch noch ein paar Neuerscheinungen und einen Ausblick auf das, was noch kommt. Und damit würde ich dann jetzt auch langsam zum Ende kommen. Zum einen ist der New York-Band erschienen, der vom Markus übersetzt wurde. Also das muss wohl ein ziemlicher Akt gewesen sein, da der doch ziemlich viel Material, auch ein bisschen ungeordnet. Letztendlich ist dann ein super Band entstanden mit Zusatzmaterial zu den Gangstern in den 20er Jahren und Gangsterbanden und mit drei neuen Abenteuern. Unter anderem ist da Pinselstriche drin von Alexander Dotor, der übrigens auch zur Cthulhu Con Orga gehört, und von Peter Schott, die haben das zusammengeschrieben. Das heißt Pinselstriche, und da sind die Spielercharaktere in einer Jury, die einen Kunstpreis verleihen soll, und da geht dann irgendwie was schief. Von Bernhard Bielers in dem Band drin das Abenteuer Tunnel mit Aussicht. Da braucht die New Yorker Polizei dringend die Hilfe für die Aufklärung eines Tatortes von den Spielercharakteren, weil der Tatort so undurchschaubar ist für die Polizei und es sieht alles so aus, als ob schon ein Ritual durchgeführt wurde. Und dann das letzte Abenteuer ist von Mirko Bader. Der hat das Abenteuer Der Fluch des Schwarzen Mannes beigesteuert, wo die Spielercharaktere am Anfang so einem Geiger im Park zuhören, im Central Park, und dann mit viel Recherche sich einmal so durch ganz New York bewegen. Also ein schönes Einstiegsabenteuer, vor allen Dingen, um New York eben komplett kennenzulernen. Mhm. Ja, und der New York Band wurde deswegen veröffentlicht, weil auch ein Teil der Berge des Wahnsinns Kampagne in New York spielen wird. Und die Berge des Wahnsinns kommen dann eben zur Spielemesse, erscheint der erste Band. Dann wahrscheinlich im Dezember wird wohl der zweite Band erscheinen. Und der dritte Band kommt dann im nächsten Jahr, im März, meine ich.
Die Frage wird man sich jetzt gefallen lassen müssen, aber der New York Band ist nett an sich, jetzt aber nicht zwangsweise notwendig für die...
Nein, der ist nicht zwangsweise notwendig.
Berge des Wahnsinns.
Wenn auch gesagt sein soll, dass alle drei Abenteuer wirklich überdurchschnittlich gut sind. Also die werden wir auch alle drei spielen.
Und der New York Band, der ist auch jetzt da.
Der ist jetzt da, ja. Den konnte man, Erstverkaufstag war auf der Con, ja.
Ah, okay.
Genau.
Und der ist aber logischerweise auch auf 20er Jahre ausgelegt, oder gibt es auch...
Ja, natürlich.
Auf,
no. Nee, der ist 20er Jahre, ja. Die Berge des Wahnsinns werden insgesamt irgendwie 820, 840 Seiten haben, also drei dicke Bände. Es wird dazu ein Expeditionspack rauskommen, das kann man bereits vorbestellen im Pegasus-Shop. Und da drin sind unter anderem Farbtafeln aus der französischen Auflage der Berge des Wahnsinns, die wirklich exzellent aussehen. Also es sieht richtig gut aus. Da wird drin sein wahrscheinlich eine Karte der Arktis. Da gibt es noch diverse andere Dinge, die da drin sein könnten. Die klare Zusammensetzung ist wohl noch nicht so durch. Also es gibt da verschiedene Dinge, die wohl angedacht sind, also so ein Aufnäher und Briefpapier und eine Äquatorüberquerungsurkunde. Das ist da alles geplant. Das sieht auch wirklich wirklich sehr fein aus. Man wird aber dann letztendlich sehen müssen, was drin ist. Und soweit ich weiß, soll das Expeditionspack dann, glaube ich, auch zeitgleich mit dem ersten Band erscheinen. Ich glaube, es lohnt sich, das Ding vorzubestellen. Also wer so ein Ding haben möchte, die werden wohl schnell weg sein, also das kann nicht schaden. Also Patrick hat, glaube ich, auch seins schon vorbestellt.
Ich habe vorbestellt, ja.
Ja. Ja, dann erscheint noch als nächstes der Wien-Band, auch wahrscheinlich zur Spielemesse, da hatte ich ja schon so ein paar Dinge gesagt. Das wird, glaube ich, eine sehr nette Geschichte werden. Und dann erscheint dann im nächsten Jahr der Kingsport-Band mit zwei neuen Szenarios. Das wird sich dann eben in diese Lovecraft-Country-Reihe einreihen. Und das wird eine Übersetzung sein von dem amerikanischen Kingsport-Band mit den Szenarios da drin und eben dann zwei neuen deutschen Szenarios, die eigens für den Band geschrieben wurden. Ja, das sind dann so die Ausblicke. Und sonst, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für die Con an die Orga. War so ganz große Klasse. Die ganzen Namen, die ich vergessen habe, das tut mir sehr leid, aber man trifft da so viele Leute und so. Also war auf jeden Fall ganz großartig und ich bin auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei und ja, das wird echt spitze werden. Also kann ich nur empfehlen. Das ist nicht ganz billig, aber hey, das einmal im Jahr muss man sich was gönnen. Das ist,
und der Preispunkt war?
Der Preispunkt war, glaube ich, 80, 90 Euro oder so.
Wie, und dafür wirst du 3 Tage lang durchgefüttert?
Ja, richtig.
Und Übernachtung.
Genau. Und Übernachtung und mit Spielrunden.
Kann man ohne Ende. Eigentlich nichts sagen.
Ja, das war dann, glaube ich, auch der Rückblick auf die CthulhuCon 2010. Und jetzt folgen nur noch so ein paar organisatorische Dinge, auf die wir hinweisen wollen, was noch andere Dinge
macht einen betrifft. Aber schon neidisch, muss ich sagen.
Ja, nächstes Jahr müsst ihr ja mitkommen, also ja. Es ist lohnt.
Machen wir den Podcast auf der Rückfahrt.
Also ja, ich war, zum Beispiel. War dieses Jahr schon fast soweit.
Ja, ich hab's auch überlegt und keine Ahnung, warum es dann. Na gut, nächstes Jahr super dabei.
Ja, also, dann haben wir noch so ein paar Neuankündigungen. Und zwar gibt es einen neuen Podcast zum Thema Rollenspiel. Und zwar ist das Kellermeisters Rollenspielkolumne. Er hat die 0. Episode hat er bereits online. Und er arbeitet fieberhaft an der ersten Episode. Und ja, hört einfach mal rein. Ich habe unten den Link reingepackt.
Wie genau? Kellermeister?
Kellermeisters Rollenspielkolumne. Ja, wie gesagt, der Link ist unten drin. Schaut einfach mal rein. Immer super, wenn ein neuer Podcast erscheint. Dann wird auch ja,
finden
die
wir das so super, wenn wir neue...
Okay. Ja, selbstverständlich. Es gibt doch, es gibt keine Konkurrenz hier in dem Bereich. Ja. Wenn wir schon bei Konkurrenz sind... Ja.
Pi Halbe hat einen neuen rausgebracht und ja. Ganz am Ende wurde ja schon der Wettstreit ausgerufen. Nein, also da ging es darum, dass wir ihm das Thema weggeschnappt hätten, haben mit diesen 3 Spielleitertipps, die wir in der letzten Folge hatten. Und es wurde schon angekündigt, nächstes Mal schnappt er uns das Thema weg. Ja, wir werden's sehen. Ich meine, ist ja... Muss man da gucken.
Er hat uns ja schon das Robin D. Laws Spielertypen-Ding vorweggenommen. Er hat da ja schon in seiner Rollenspiel-Episode, also in der Rollenspiel-Theorie-Episode, da schon einiges abgehakt. Aber das schadet uns gar nichts. Wir machen da trotzdem eine Episode drüber. weil wir ja eh kein Material haben. Und das muss dann einfach sein. Ja,
wie ist das? Das ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Und
richtig, genau.
In der Hand haben wir das dann auch.
Richtig.
Okay, aber na gut, dann fahre hier gerade auf dem Blog ein bisschen rum. Hör ich mal rein, was der Kellermeister sozusagen ist.
Ja, dann, Patrick, hatten wir noch was?
Auf unserem Blog kann man auch rumscrollen und findet zum einen die Tech-Wolke wieder, die war aus irgendeinem Grund verschwunden.
Richtig.
Und es gibt jetzt auch so kleine Buttons, so Flatter-Buttons. Da kann man uns finanziell unterstützen, wenn man bei Flatter Mitglied ist. Der Matthias sagte gerade schon, er hätte das noch nicht verstanden. Oder hat sich das inzwischen geändert? Egal,
ich hab mir das YouTube-Video angesehen, ich habe es immer noch nicht verstanden.
Also, ich erkläre es einfach mal. Man kann sich bei Flatter anmelden, zumindest theoretisch, ist momentan noch in so einer Beta-Phase. Das heißt, ihr braucht eine Einladung oder müsst ein paar Tage warten. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr Interesse habt. Ich glaube, ich habe auch einen Link drin, aber die dürften inzwischen alle weg sein. Die ist da.
Klingt aber schon gefährlich alternativ jetzt.
Ja, schreibt einen Kommentar rein und wir gucken, dass wir irgendwie so einen Code für euch bekommen. Und man meldet sich da eben an und zahlt monatlich einen bestimmten Beitrag. Also, ich glaube, 2 Euro ist das bei mir. Zahlt man also bei PayPal, zahlt man einen bestimmten Beitrag ein. Und dann gibt's auf verschiedenen Internetseiten eben diese Buttons unten drin. Und wenn einem ein Artikel gefällt oder eine Rollenspiel-Podcast-Episode oder was auch immer, dann kann man auf diesen Button draufklicken. Der kriegt dann sozusagen gleichzeitig so einen Zähler, wie oft es angeklickt worden ist. Und man selber kann so also durchs ganze Internet diese Klicks machen. Und am Ende des Monats wird dann das, was du monatlich zahlst, also diese 2 Euro zum Beispiel, wird dann unter allen Links, wo du draufgeklickt hast, gleichmäßig aufgeteilt. Also am Ende kommen da irgendwie... Cent am Ende raus, aber es ist eben, um schnell mal eben zu sagen, hat mir gefallen, ist ein guter Artikel gewesen und so eben mit relativ wenig Einsatz, trotzdem dadurch, dass da Summen oder mehrere Leute das dann machen, kommt dann da schon was zusammen. Also gut, wir können uns mit denen nicht vergleichen, aber ich weiß, dass Taz und so weiter da auch schon ganz gut Geld mitmachen.
Also wir drei können uns dann eine Eiskugel leisten, die wir dann so im Kreis rumgehen lassen.
Mit viel Glück, ja.
Das gibt's doch gar nicht. Da lässt man euch mal hier anderthalb Wochen lang hier machen und jetzt
ja,
auf einmal...
Schon haben wir ein Finanzierungskonzept hier. Toll, ne?
Die Leute an.
Ja, wir haben ja noch keinen PayPal-Button.
Genau.
Aber der kommt auch noch.
Der kommt noch, ja.
Meine Fresse, und wir wurden jetzt schon dreimal geflattert.
Ich glaube, mehr als dreimal. Ich hab's jetzt
fünfmal sogar schon, ja.
Irgendwie sowas, ja. Also, wie gesagt, so 50 Cent oder bis ein Euro haben wir schon.
Und dann gab's noch ein...
Die nächste Frage, was machen wir damit? Hä, Jungs?
Meine Kosten reinholen und danach uns absetzen ins Ausland.
Ja. Weil wir bestimmt Unsummen verdienen werden.
Wir produzieren bald nur noch von den Bahamas.
Oder den Caymans, um dann unser, damit wir der Steuer entgehen. Müssen wir das eigentlich versteuern, die 3 Cent, die wir damit einnehmen?
Ich gebe es einfach mal an.
Sehr gut.
Ey, weißt du was, ich glaube, ich lasse mich hier, ich lasse da mit dem Studium sein. Ich mache jetzt professionell hier
Podcast. Ja. Ist Job mit Zukunft.
Dann hatten wir noch einen sehr langen Kommentar zu unserer letzten Episode von Dark Shonin. Und zwar gab's da den Hinweis, dass es so schwer ist, mit dem Rollenspiel einzusteigen. Vor allen Dingen das erste Mal Spielleiter. Dass es da irgendwie nicht genug Hilfestellungen gibt. Und ich hatte bereits mit dem Patrick so darüber gesprochen. Und wir haben da so die ein oder andere Idee und würden auch gerne die Leute von Ausgespielt und den Achim vom PiCast und Greifenklaue und vielleicht auch den Kellermeister dazu irgendwie mit ins Boot nehmen, um vielleicht so für Spielleiter Einstiegshilfen zu geben. Das ist aber noch nicht so ganz durchdacht, also wir arbeiten da noch dran. Das wäre aber eine Möglichkeit.
Also interessant finde ich allgemein diese lange Diskussion dazu, wie man Rollenspiel nach vorne bringen kann und wie gesagt, um vielleicht dann doch nochmal Werbung für die Konkurrenz zu machen, bei PiCast ist das eben Thema, wo das zusammen mit dem Olaf vom Blog des Schwarzen Auges diskutiert ist. Ich habe es noch nicht angehört, weil es heute auch erst rausgekommen ist, aber ich finde, dass er aus diesem Nebengespräch, was Daniel und ich ja eigentlich hatten, ja, so ein langer Kommentar gekommen ist, hat mich schon sehr gefreut auch.
Ja, und ich glaube, das war dann die 41. Ausgabe von System Matters. Und wenn alles gut geht, gibt's beim nächsten Mal wieder ein richtiges Thema zum Rollenspiel. Mit vielleicht irgendeinem Spielleiter-Tipp oder vielleicht mit einem neuen System. Wenn wir irgendwann mal Hollow Earth Expedition spielen und ich den Matthias unter Drogen setzen kann, damit er sich Pipe gibt, dann werden wir darüber berichten.
Das kriegen wir dann schon hin.
Merkt ihr,
glaube ich. Du musst mich dann unter. Du musst dann aber schreiben, dass wir uns für Cthulhu treffen. Ich glaube, sonst kommt der Christian auch nicht.
Ja, du hast recht.
Oder sag, wir machen hier irgendwie einen Brettspielabend oder so.
Man hat die Begeisterung in deiner Stimme richtig gehört. Diese. Ja, ich will das ausprobieren. Das kriegt man bestimmt irgendwie hin.
Naja, es ist ja nicht ganz einfach mit euch. Naja, wie dem auch sei. Ja,
das ist nur
ich denke,
Mensch.
Ja, ist ja gut.
Schiebt uns alles Mögliche zu, ne? Wir mögen kein Gaslicht und was weiß ich, was wir alles
genau.
Nicht mögen.
Ja, komm, also Gaslicht kam ja auch nicht so gut an.
Ja, weil die beiden Nasen kein Sherlock Holmes lesen.
Ja, aber das ist doch nicht wichtig, um es zu mögen oder nicht zu mögen.
Ich wollte gerade sagen, ansonsten hätte Gaslicht auch funktioniert, ja. Also, aber jetzt, jetzt spielen wir uns mal nicht künstlich auf, ja. Mit uns kann man auch allen Mist machen, würde ich mal so sagen.
Genau, kann man. Und
genau.
Das werden wir bis zum
am
nächsten
besten,
Mal machen.
Und am besten, der beste Mist ist immer der Podcast, den wir machen. Also hören wir uns im nächsten Monat wieder.
Ja. Wir dabei. Hoffentlich dann auch Daniel wieder mit exzellenter Qualität, wie wir es gewohnt
das,
sind.
Das will ich hoffen, ja. Das hoffen wir alle. Okay. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.